Ihr Sohn war durch das Virus erkrankt.
Die Pocken waren auf dem ganzen Rücken. Hier sieht man noch die Flecken.
Das erzählt eine Mutter im Kongo in einem Flüchtlingslager vor Reportern. Dort und in immer mehr Nachbarländern breitet sich Mpox aus. Das wurde früher auch als Affenpocken bezeichnet.
It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives.
Das sagt der Chef der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat wegen des Ausbruchs die höchste Warnstufe ausgerufen.
Das heißt eben, es ist eine Krankheit, die sich theoretisch über Landesgrenzen hinweg ausbreiten kann und die sich auch auszubreiten droht.
Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus sagt das. Was man über Mpox wissen muss und wie groß die Gefahr ist, die durch das Virus ausgeht, das klären wir in der heutigen Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News greifen wir uns jeden Tag eine Nachricht raus und packen die für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze auch ein. Gestern Abend, also am 14. August 2024, hat die WHO eine Pressekonferenz gegeben. Die Expertinnen und Experten des Notfallkomitees hatten davor beraten.
The situation constitutes a public health emergency of international concern.
WHO-Chef Tedros ruft auf Empfehlungen der ExpertInnen hin eine sogenannte gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. Mehr geht bei der WHO nicht. Und das wird auch nur selten gemacht. Der Grund ist, dass sich eine neue Mpox-Variante in Zentral- und Ostafrika immer weiter ausbreitet. Über die Region berichtet unsere Korrespondentin Antje Diekans. Sie ist in Nairobi in Kenia. Ich habe sie gefragt, wo es bisher die meisten Mpox-Fälle gibt.
Am stärksten betroffen ist ja ganz eindeutig die Demokratische Republik Kongo. Da breitet sich das Virus zum Beispiel gerade sehr schnell in den Flüchtlingslagern im Osten des Landes aus. Im ganzen Land sind offiziellen Zahlen zufolge schon etwa 500 Menschen an Mpox gestorben. Und dabei trifft es dann am häufigsten kleine Kinder. Das hat auch ein Arzt in einer Gesundheitsstation in der Nähe eines Flüchtlingslagers der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Er meinte, dass etwa die Hälfte der Erkrankten unter 5 Jahren alt ist.
Les enfants, ils jouent ensemble. Il y a les contacts qui continuent au niveau des quartiers et dans les camps des déplacés. Les gens sont côte à côte.
Also er sagt, dass die Kinder miteinander spielen und sich dann dabei anstecken. In den Siedlungen da oder eben ganz besonders in den Flüchtlingslagern, weil die Menschen da so eng zusammenleben.
Das heißt Flüchtlingslager eben, weil ja einige Regionen auch von Krieg, Vertreibung, Hunger betroffen sind, ne? Und in den Flüchtlingslagern sind einfach unglaublich viele Menschen. Und gerade da, wenn dann so viele Menschen auf engstem Raum zusammen sind, kann sich das halt dann auch ja deutlich leichter wahrscheinlich ausbreiten.
Ganz genau. Also man muss sich das so vorstellen, also im Osten des Kongo ist ein ständiges Krisengebiet. Gerade im Moment sind dort besonders viele Menschen auf der Flucht, weil es da eine Miliz gibt, die schon jetzt seit Monaten die Bevölkerung terrorisiert, viele vor der geflüchtet sind. Und gerade so um die Millionenstadt Goma dann im Osten des Landes, da haben sich zuletzt ganz, ganz viele Lager ausgebreitet. Die sind sehr behelfsmäßig dann auch zum Teil. Also da haben sich die Menschen dann irgendwas aus Planen gebaut. Das ist dicht an dicht wirklich. Dazwischen sitzen die Kinder dann auf dem Boden und spielen. Also das ist einfach, und ja, die haben dann auch Kleidung an, dass auch die Haut nicht so besonders bedeckt ist. Also das sind einfach alles so Bedingungen, hygienisch natürlich auch, wenig Wasser da und so, wo sich das dann einfach schnell ausbreiten kann.
Und wo die Gesundheitsversorgung natürlich auch total schwierig ist. Wissen die Betroffenen, wie und wo sie Hilfe bekommen und ja, wie sie auch überhaupt mit der Krankheit umgehen sollen?
Ja, teils schon. Es gab im Osten des Kongo auch schon Gesundheitsstationen, die jetzt zu Isolierzentren umgerüstet wurden. Die sind zum Teil noch von der Ebola-Epidemie übrig geblieben, die den Kongo ja auch schon mal getroffen hatte. Und ja, da können jetzt eben die Betroffenen Hilfe suchen, wie das auch diese Mutter mit ihrer kleinen Tochter getan hat. Als sie sich infiziert hat, bekam sie hohes Fieber. Dann hatte sie Ausschlag am ganzen Körper, sogar auf ihrer Zunge. Mir wurde gesagt, dass es eine ernsthafte Krankheit ist, die sie töten kann. Also habe ich sie ins Krankenhaus gebracht. Also da hat die Informationskette, kann man sagen, dann funktioniert. Mhm. Aber viele Menschen kommen auch zu spät. Und dann wird es, wie bei vielen Krankheiten, natürlich schwieriger zu behandeln. Und ein ganz wichtiger Faktor, in der Zwischenzeit können sie dann auch wieder noch andere angesteckt haben.
Aktuell gehen die internationalen Gesundheitsbehörden davon aus, dass sich allein in diesem Jahr schon deutlich mehr Menschen mit Mpox angesteckt haben als bei dem globalen Ausbruch 2022. Damals gab es auch in Deutschland Fälle, knapp 4000. Gestorben ist hier niemand daran. Aber was ist Mpox genau? Das kann uns Daniela Remus erklären. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, arbeitet für die ARD und beschäftigt sich schon länger mit dem Virus.
Also spätestens seit 2022, seitdem es ja zu dem Ausbruch in Europa und hier auch in Deutschland gekommen ist. Damals habe ich dann intensiver angefangen, mich damit zu beschäftigen und seitdem habe ich das immer im Blick behalten.
Wenn wir uns mal so ein paar Facts zu Mpox angucken, welche Symptome oder Krankheitsbilder verursacht das genau?
Also das sind so die klassischen Hautpusteln einerseits, die man so kennt von Bildern, von Schilderungen der klassischen Pockenerkrankung. Dann haben die Menschen aber eben auch so ein bisschen so ganz unspezifische Symptome. Also so Fieber, man fühlt sich krank, man hat häufig geschwollene Lymphknoten, Kopf- oder Muskelschmerzen. Also es ist so ein bisschen diffus, aber diese Hautpusteln, die sind wirklich sehr eigen und deshalb auch sehr gut zu erkennen.
Und diese Hautpusteln sehen auch wirklich auf Bildern ziemlich krass aus, ne? Das sind ja wirklich hunderte zum Teil Pusteln, die auch relativ dick sind und zum Teil auch richtig Narben hinterlassen, oder?
Ja, genau. Also und das ist eben häufig das Problem, dass man hinterher dann eigentlich für sein Leben gezeichnet ist. Und die sind zum Teil offensichtlich auch einzeln betrachtet sehr schmerzhaft. Ja.
Wie überträgt sich Mpox?
Das ist eine klassische Zoonose, also ist mal irgendwann vom Tier auf den Menschen übergegangen. Jetzt überträgt es sich hauptsächlich von Mensch zu Mensch. Vor allen Dingen durch intensiven Hautkontakt, können auch sexuelle Kontakte sein, aber ist nicht unbedingt nötig nach gegenwärtigem Wissensstand. Also Hautkontakt, Körperkontakt, möglicherweise auch kontaminierte Oberflächen. Und vor allen Dingen aber eben ist die Gefahr dann besonders groß, dass man sich ansteckt, wenn man eben infizierte Stellen, wenn man mit denen in Berührung kommt, weil in diesen Pusteln, über die wir vorhin ja schon mal kurz gesprochen hatten, da sitzt eben ganz besonders viele Viren und insofern ist da die Ansteckungsgefahr eben besonders groß.
Und wie unterscheidet sich der jetzige Mpox-Ausbruch zu dem 2022, wo es ja auch in Europa, auch in Deutschland einige Fälle gab?
Ja, ganz wichtig ist, dass wir da erst nochmal uns klar machen, also Mpox sind nicht Mpox-Viren. Die Wissenschaft unterscheidet zwei Typen, also Stand heute, Clade 1 und Clade 2. Diese Clade 1 ist vor allen Dingen eben so in Zentralafrika seit den 1970er Jahren bekannt. Und diese Clade 1-Viren sind eben auch die jetzt im Moment für diesen Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und in diesen angrenzenden Staaten verantwortlich sind, sage ich jetzt mal. Und in Europa und in Deutschland 2022 hatten wir es vor allen Dingen mit Viren der Clade 2 zu tun. Aber die ist eben insgesamt eben auch für etwas mildere Verläufe bekannt.
Das heißt, Clade 1 ist eben für schwerere Verläufe verantwortlich, ist eben jetzt auch für diesen krassen Ausbruch verantwortlich. Und die hat sich auch noch mal irgendwie ein bisschen weiterentwickelt, ne?
Ja, genau. Es gibt jetzt noch so eine Sublinie 1b und die scheint diesen Ausbruch jetzt tatsächlich auch zu dominieren. Und da ist die Mutmaßung der Forschenden, die ist jetzt doch noch mal infektiöser, die lässt sich jetzt noch mal leichter übertragen und die ist vermutlich dann doch noch mal für schwerere Verläufe zuständig beziehungsweise verursacht mehr Todesfälle. Aber ganz, ganz wichtig, das sind alles so Indizien, da wird jetzt ganz viel zusammengetragen, aber es gibt nicht wirklich Daten. Es gibt kein wirklich fundiertes Wissen, sodass die Wissenschaft, die Forschenden sagen könnten, das haben wir jetzt hier sicher.
ExpertInnen, Forschende können also eigentlich nur Schätzungen und Vermutungen anstellen gerade. Und da sieht es bei der Sterblichkeitsrate eben so aus, dass die bei dieser neuen Mpox-Variante laut WHO deutlich höher ist, bei um die 3%. Bei dem früheren Ausbruch lag sie bei weit unter 1%. Was man aber natürlich dabei nicht vergessen darf, und das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel auch zu dem Beginn der Corona-Pandemie, es gibt ja jetzt schon Impfstoffe gegen Mpox. Es gibt auch antivirale Medikamente, die eingesetzt werden können. Nur, die sind vor allem in Europa und in der sogenannten westlichen Welt verfügbar und nicht da, wo sie eigentlich gerade gebraucht werden. Unsere Korrespondentin Antje Diekans hat ja eben schon gesagt, dass viele afrikanische Länder aus der Vergangenheit auch Erfahrungen im Umgang mit Epidemien, mit Pandemien haben. Mit Ebola zum Beispiel, mit Corona ja auch. Herrscht da jetzt wegen Mpox noch einigermaßen Gelassenheit oder doch auch eine gewisse Panik?
Ja, die Erfahrung im Umgang mit den Epidemien ist eben das eine. Dadurch gibt es eben zum Beispiel noch dann ein paar Behandlungszentren im Kongo. Aber das andere ist eben der Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen. Und da gehen Experten eben davon aus, dass etwa 10 Millionen Dosen jetzt in den afrikanischen Ländern gebraucht werden. Aber die Weltgesundheitsorganisation sagt, jetzt stehen bisher nur 500.000 überhaupt zum Kauf bereit. Und die müssen dann ja auch erstmal noch gekauft werden. Also die EU will jetzt einen Teil davon zur Verfügung stellen. Aber das läuft jetzt alles erst langsam an. Und dann nochmal so zur Situation im Ostkongo. Das war auch schon während der Corona-Pandemie so. Da sind einfach auch viele Gegenden ganz, ganz schwer nur erreichbar. Da gibt es nicht so ein ausgebautes Straßennetz oder sowas, sondern da gibt es dann wirklich Huckelpisten von einem Ort zum anderen. Und da ist es logistisch dann zum Teil schon schwer, diese Impfstoffe dann überhaupt an den Mann, an die Frau, an das Kind zu bringen. Und dann kommt auch noch dazu, dass man natürlich in diesen Flüchtlingslagern eben ja gar nicht genau weiß, wie viele schon infiziert sind. Also diese Zahlen, die man jetzt die ganze Zeit hört, eben schon die 500 Todesfälle, die es im Kongo geben soll, 15.000 Infizierte oder so, das sind ja alles so mehr oder minder grobe Schätzungen. Ja. Und derjenige, der für die kongolesische Regierung dafür zuständig ist, diese Maßnahmen zu koordinieren, Chris Kasita, der sagt, wir müssen jetzt erstmal auch sehen, dass wir überhaupt diese Infektionsketten irgendwie durchbrechen können, um das in den Griff zu bekommen.
Wir haben die Sorge, dass diese Nachverfolgungen nicht gut genug laufen. Das ist gerade unsere größte Herausforderung. Wir versuchen hier in den Flüchtlingscamps mit den Menschen daran zu arbeiten. Wenn das nicht gelingt, wird es sehr schwer, den Ausbruch aufzuhalten. Denn wir haben Mpox jetzt schon in diesem und in einem anderen Camp.
Also da bezieht er sich jetzt auf die Situation in einer Region, wo dann eben zwei Flüchtlingslager nah beieinander liegen. Aber es sind insgesamt auch noch sehr, sehr viel mehr schon im Kongo betroffen.
Wie wirkt sich dieser Notstand jetzt dann ganz konkret auf die Länderregierung aus? Was passiert da jetzt?
Ja, das ist erstmal so eine Verlautbarung, die jetzt nicht direkt dann Folgen hat, diese Ausrufung des gesundheitlichen Notfalls. Aber für die WHO war es ganz wichtig, deutlich zu machen, dass es sich eben um einen internationalen Notfall handelt. Also, dass das jetzt auch die anderen Länder nicht einfach so von sich wegschieben können und dass darum auch eine gemeinsame internationale Anstrengung notwendig ist, um die Ausbreitung zu stoppen. Also, da geht's auch um Solidarität. Und vor rund 2 Jahren hatte die WHO ja schon mal einen gesundheitlichen Notfall wegen Mpox ausgerufen. Damals war das dann aber noch eine andere Variante gewesen, die sich nicht so leicht verbreitet hat und auch nicht so tödlich gewesen war. Da gab es auch Fälle in Deutschland. Aber letztendlich wurde die Verbreitung dann unter Kontrolle gebracht, sodass die Pandemiewarnung dann 2023 wieder aufgehoben wurde. Auch jetzt gehen Experten ja im Übrigen davon aus, dass es auch in Deutschland Infektionen geben könnte, aber die sollen eher vereinzelt bleiben, weil die Lebensbedingungen in Deutschland eben ganz, ganz anders sind als zum Beispiel im Kongo und natürlich auch das Gesundheitssystem sehr viel besser.
Und durch diese Ausrufung können dann aber auch Regierungen, Länder einfacher wahrscheinlich Maßnahmen ergreifen, um diesen Ausbruch zu bekämpfen, oder?
Ja, da geht es dann auch darum, dass man eben an Impfstoffe kommt. Es kann dann auch national ein Impfstoff schon zugelassen werden, der halt insgesamt von den Gesundheitsbehörden noch nicht freigegeben wurde. Also so, dass man dann auch schneller tatsächlich an Medikamente kommt.
Wenn man sich die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen ansieht, ne, also den Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten, dann ist das eine ziemlich privilegierte Frage, die sich fast schon so ein bisschen unpassend anfühlt für mich. Aber es fragen sich ja wahrscheinlich trotzdem viele, kann Mpox in Europa, in Deutschland doch auch noch zu einem größeren Problem, zu einem Ausbruch führen? Das habe ich Daniela Remus nochmal gefragt, für wie wahrscheinlich sie das hält.
Halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Mag sein, dass der ein oder andere, der dort in der Region unterwegs ist, der engen Kontakt hat mit Infizierten, dass der oder die sich dann vielleicht ansteckt und das dann auf die Weise mit zurückbringt. Aber es ist nicht, die Situation hier ist aufgrund all der Tatsachen, die wir geschildert haben, extrem anders als die Situation dort vor Ort. Und insofern halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus ist es auch so, dass hier der Aufruf zumindest ergangen ist, jede Neuansteckung tatsächlich zu sequenzieren, zu typisieren und genau zu gucken, um was handelt es sich hier für ein Virus. Und insofern, nein, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Vor allen Dingen auch, das müssen wir uns klar machen, die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist eben eine ganz, ganz andere, als wir es zum Beispiel von SARS-CoV-2 oder von den Influenza-Viren kennen.
Weil es ein viel, viel engeren Körperkontakt eben braucht eigentlich.
Genau, ja. Deshalb ist es ja auch 2022 aus dieser Community, die damals betroffen war, nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen tatsächlich auch in andere Bereiche der Bevölkerung oder in Familien zum Beispiel weitergetragen worden.
Das war Unboxing News. Danke ans Team für heute, an Clara Neubert, Ingo Rockenberg und Andy Fulford. Ich bin Rahel Klein, danke fürs Zuhören. Teilt die Folge gern mit euren FreundInnen oder der Family. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.